Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und heute geht's los mit unserem großen Jahresrückblick. Spiele, Menschen, Sensationen, wie unser guter Freund Daniel Raumer diesen Rückblick immer genannt hat. Das Jahr 2019. Wir planen die ganze Woche über Jahresrückblick zu machen und wie ihr das vielleicht schon kennt von den letzten Jahren, werden wir diese Jahresrückblicke aufteilen in 4 Folgen. Und was bietet sich da an? Natürlich die Quartale. Das heißt, wir reden heute über die Monate Januar, Februar, März 2019. Wir können natürlich nicht über alle Spiele reden, sondern wir haben uns alle 3, die heute hier im Podcast dabei sind, mal so ein paar rausgepickt, über die wir sprechen wollen. Wir werden natürlich auch vielleicht noch so über ein paar Honorable Mentions reden, vielleicht auch ein paar Flops erwähnen und so für euch einfach ein gutes kleines Paket schnüren, was im ersten Quartal 2019 passiert ist. Und an meiner Seite begrüße ich natürlich wie immer unseren wunderbaren Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und unseren Special Guest of Honor, Spezialexpertin für alle Fragen im Bereich der Spiele. Wunderschönen guten Morgen, Gloria.
Guten Morgen.
Kann es sein, dass wir uns zu Anno 1800 zuletzt gehört haben oder hatten wir danach nochmal gepodcastet?
Ich glaube, Anno war das. Nee, wir hatten noch über Epic und Steam gepodcastet irgendwann im Laufe des Jahres.
Ja, und über Fallout natürlich noch. Fallout 76
ja,
mit Ray.
Fallout. Ja. Aber ich war dann relativ beschäftigt, insofern ist es umso schöner, mal wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich.
Genau, über Anno 1800 werden wir heute nicht reden, das kam nämlich erst im April, aber da hatten wir uns ja halt auch schon zu genügend ausgetauscht. Wir reden über die Monate Januar, Februar, März. Januar ist ja normalerweise immer der Monat, der so ein bisschen langsamer losgeht, aber da gab es dieses Jahr doch direkt einen ganz guten Start, fand ich, oder? Also das Größte wahrscheinlich, Micha, ist, da müssen wir gleich als Erstes drüber reden, Resident Evil 2. Das Remake, ich glaube, das war der Titel, auf den sich alle im Januar gefreut haben.
Jetzt habe ich gedacht, dass du Kingdom Hearts 3 sagst.
Ja, das auch.
aber Kingdom Hearts 3 habe ich tatsächlich bis heute nicht gespielt, weil ich, das sieht super aus, aber ehrlich gesagt bin ich gar nicht so fett drin in dieser seltsamen Lore, die Kingdom Hearts irgendwie hat. Das bewahre ich mir mal für eine Zeit auf, wenn ich vielleicht wirklich sehr viel Zeit habe. Aber Resident Evil 2 Remake, alter Vater. Also das ist schon, das ist richtig cool. Ich finde, also das ist eins dieser Spiele, wo man dann spätestens da bemerkt, dass Capcom irgendwie gerade auf so einem, auf einer sehr, sehr guten Tour gerade irgendwie ist, weil die mit Monster Hunter schon so einen totalen Überraschungswiederbelebung gemacht haben, von der jetzt niemand gedacht hätte, dass die erstens so erfolgreich wird und zweitens auch dass dieser technische Aufwand, den die da investiert haben, sich auch so rentiert. Und Resident Evil 2 Remake, die haben dann einfach so ultra fette Technik irgendwie hintergepackt und das aber gleichzeitig kombiniert mit einem Spiel, von dem viele gedacht haben, dass niemand mehr so etwas spielen möchte. Mhm. Also ein Spiel, wo man wirklich die Gegend erkunden möchte, wo man die Gegend erkunden muss, wo man viele Rätsel lösen muss, wo es Munitionsknappheit gibt. Also ein richtiges Survival-Horror-Spiel, was auch ein bisschen knifflig ist und wo man sich reinarbeiten muss und was auch so ein bisschen was von Spieler abverlangt. Und die haben einfach bewiesen, dass Spieler da mittlerweile so richtig Bock drauf haben, wieder so eine Singleplayer-Erfahrung zu haben, die ein bisschen ja an diese guten alten Survival-Horror-Tage irgendwie erinnert. Und das ist schon ziemlich cool.
Tja, also zu Resident Evil 2, ihr dürft mich jetzt wahrscheinlich beide schlagen. Das war so ein Spiel, auf das ich mich überhaupt nicht gefreut habe, weil genau das etwas ist, womit du mich echt jagen kannst. Munitionsknappheit, Horror. Okay, Survival, Erkunden, kein Thema, aber Munitionsknappheit, während mich dann irgendwelche Kackviecher verfolgen, nee, überhaupt nicht.
Hast du denn irgendeinen Bezug zu Resident Evil?
Keinen sonderlich großen. Ich meine, ich kenne das Franchise, aber ich habe diese Spiele nie gespielt. Das geht an mir sowas von komplett vorbei. Insofern, da bin ich nicht der, nicht die Zielgruppe, glaube ich, so überhaupt nicht. Deswegen dachte ich mir auch immer so, hey, alle Leute, die da total geil drauf sind, so, okay, freut euch, ich spiele dann mal was anderes. Gibt ja noch Alternativen.
Ich glaube auch, dass das so ein Titel ist, der sehr, sehr stark von der Nostalgie natürlich lebt, weil bei Resident Evil 2 war so,
ja, klar.
Ja, also ganz klar, dass der zweite Teil vor allen Dingen, der wird von sehr, sehr vielen Resident Evil Fans hochgehalten und ich bin eigentlich nicht mal der größte Resident Evil Fan. Also ich finde viele Teile von Resident Evil jetzt auch eher Also unterhaltsam, aber jetzt nicht sensationell gut oder so. Aber das Gute an dem Remake vom zweiten ist, dass es etwas zurückgebracht hat in die Serie, was man da lange Zeit irgendwie vermisst hat. Weil Resident Evil hat irgendwann so diesen Drift in Richtung Action gemacht. Und das war dann zwar immer ein ganz unterhaltsames Actionspiel, aber es war dann halt irgendwie quasi nur ein Geballer mit Zombies irgendwo und irgendwo natürlich.
Naja,
dann
irgendwann wird das ja auch austauschbar. Wenn jedes halbwegs horrormäßige Spiel dann nur noch eine große Ballerei ist, ja, genau. Wie willst du dann die einzelnen Franchises unterscheiden? Und ich denke mal, gerade bei Resident Evil war eigentlich immer eine der Kernkompetenzen dieser Horroransatz, dieses, oje, du bist aber so richtig hart unterlegen. Nicht einfach mal kurz durch die Gegend fräsen, sondern aufpassen, was du tust, und hinter jeder Ecke kann dann das Verderben lauern. Das haben sie ja wieder reingekriegt. Also alle Leute, von denen ich mitgekriegt habe, dass sie das gespielt haben, dieses Remake, die waren total begeistert davon.
Ja, ich finde, eins der stärksten Aspekte ist etwas, was auch sehr vielen Survival-Spielen so in letzter Zeit gefehlt hat, aber was immer so eine große Stärke von Genre war, ist, dass sie eine sehr überzeugende Umgebung gebaut haben. Denn das ganze Spiel spielt zum großen Teil in so einer Polizeistation, die früher mal ein Museum war. Es klingt so ein bisschen bescheuert, aber, aber das hat den Vorteil, dass das Ganze dann nicht nur diese klassischen Polizeibüroräume hat, sondern die sind dann irgendwie quasi provisorisch da reingebaut. Und das ganze Ding, dieses ganze Museum, hat dann überall so Mechaniken und irgendwie so anderes Zeug, was sich sehr, sehr gut für Rätsel eignet. Und man kann das Spiel nach einer Zeit eigentlich auch, oder eigentlich fast die ganze Zeit, ohne Karte eigentlich spielen. Die gibt es zwar, aber die Orientierung fällt dir relativ einfach, weil dieser ganze Ort so gestaltet ist, dass man sich jede Ecke eigentlich ganz gut merken kann und dass das Ganze auch plausibel aufeinander aufgebaut ist. Also die Stockwerke sind logisch miteinander verbunden, das mit den Türen und so weiter, das hat auch irgendwo eine Logik. Und es macht Spaß, diesen Ort dann Stück für Stück zu erkunden und dort immer mehr herauszufinden und dann vielleicht auch an Gegenden zu kommen, so Metroidvania-mäßig an so Sachen dran zu kommen, die man so vorher sieht, aber vielleicht nicht so richtig weiß, wie man da hinkommt. Also der Klassiker, eine verschlossene Tür und dahinter ist irgendwie ein besonderer Gegenstand, den du durch das Guckloch, durch das Fenster irgendwie sehen kannst. Wie kriege ich die Tür auf? Wie komme ich in die Zahlenkombination? Wie komme ich an den Schlüssel daran? Und ich finde, das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht am Remake. Also nicht nur, dass es so weg von diesem Action-Fokus gegangen ist, dass dann irgendwie dass hat die letzten Resident Evil Spiele so ein bisschen verwässert hat. Ich will nicht sagen, dass sie kacke waren, es war halt nur was anderes. Aber das hier war halt wirklich so wieder dieses, das hatte so ein Adventure-Feeling, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann kam natürlich noch die ganze großartige technische Leistung da drauf, wie krass diese Gesichter aussehen. Es wird später noch ein anderes Capcom-Spiel kommen, Devil May Cry 5 vom März, was nicht technisch beeindruckend ist. Und man sitzt da und denkt sich, unglaublich, dass Capcom da jetzt gerade solche Sachen raushaut. Und sie haben ja jetzt vor ein paar Tagen das Remake vom dritten Teil angekündigt. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, ich hatte ja gar keinen Bezug zu Resident Evil 2 und mir hat das Remake auch total gut gefallen, weil es halt eben sich wie ein modernes Spiel angefühlt hat und nicht diese alte Tanksteuerung und solche Geschichten. Also auch für Leute, die es eben noch nicht kannten, ist es ein sehr, sehr zugängliches, sehr cooles, überzeugendes Spiel geworden. Kann ich nur empfehlen.
Das mit der Karte klingt auch sehr gut. Also das ist ja auch was ich bei solchen Spielen meistens schlimm finde. Du musst dich innerhalb kürzester Zeit irgendwie orientieren. Und du bist ohne Karte total verloren. Also wenn man ohnehin so ein bisschen der Orientierungslegastheniker ist, so wie ich verlaufe mich ja auch bei Conan Exiles andauernd, da ist das dann schön, wenn du eine Umgebung hast, die irgendwie interessante Punkte hat, anhand derer man dann navigiert, ohne dass man dauernd die Karte rausziehen muss. Und das machen viele, viele Spiele inzwischen gar nicht mehr. Die sagen dann, hier hast du eine Minimap, orientier dich, Pech gehabt. Okay, dankeschön. Für nichts.
Karten rausziehen habe ich auch in meinem Lieblingsspiel im Januar gemacht, nämlich Slay the Spire. Ein Spiel von Leuten, die früher wirklich auch mit Kartenspielen was zu tun haben. Das sind so Menschen, die haben eine Online-Community gegründet für das Kartenspiel Netrunner. Und die haben sich dann irgendwann gedacht, wir machen jetzt ein Videospiel. Das ist ein Dungeon-Crawler, der aber so aussieht wie die klassischen Final-Fantasy-Kämpfe. Also du stehst links, rechts stehen deine Feinde und dann hast du rundenstrategische Kämpfe sozusagen. Ja? Also du wählst halt aus, welche Sachen Sachen du attackieren möchtest, wen du zuerst attackierst und so. Und das Ganze basiert aber auf einer Kartenbasis, ja, Spielkartenbasis. Ja,
ey, ich habe jetzt gerade überlegt, okay, was will der denn mit Karten, Alter? Und dann sind das Spielkarten. Wir waren jetzt gerade mal ganz, oh Gott.
Ja, es war halt eine gute Überleitung.
Ich habe auch versucht, mir das vorzustellen und dachte mir so, okay, er hat hier so eine Karte, hä?
What? Herrlich. Ich habe mir auch gerade die ganze Zeit überlegt, ey.
Habe ich euch schön genatzt, wie Micha sagen würde.
Ja, danke schön. Ja.
Geht, ne?
Ja. Also Slay the Spire, das mit Abstand beste Kartenspiel des Jahres, kam im Januar direkt raus und ist wirklich ein absolutes Indie-Highlight. Es hat so einen Ansatz, dass man eben immer wieder von vorne losrennen muss. Also so, man hat quasi wie so ein Permadeath, aber man schaltet sich dann nach und nach eben auch neue Charaktere frei. Man schaltet sich neue Gegenstände frei. Und du musst halt zwischendurch immer ständig auch irgendwelche spannenden Entscheidungen treffen. Ja? Versuchst du es da jetzt noch links lang zu laufen, den Pfad im Dungeon? Kannst dabei vielleicht bessere Karten bekommen für deinen weiteren Run, aber kann halt sein, du stirbst. Ja, ist also ein Deckbuilding-Game, das heißt, du musst immer wieder mit dem Basisset anfangen und musst dir dann diese neuen Karten erarbeiten. Und auch eine ganz coole Twitch-Integration, Gloria, für dich. Zum Beispiel, wenn du es mal irgendwie live spielen möchtest, da kann man dann die Twitch-Community mitentscheiden lassen. Das heißt, immer wenn dann wenn du einen Kampf geschafft hast, werden die drei Karten angeboten und der Twitch-Chat stimmt dann ab, mit welcher Karte du weiterspielst. Und so ein paar andere Features sind auch noch drin, dass dann eine Schatztruhe, eine Twitch-Schatztruhe wirklich auch erscheint, die dann von der Community kommt. Wenn du halt so und so viele Leute irgendwie akquirieren kannst, die im Chat sich beteiligen, dann verändert es das auch das Spiel. Und sowas finde ich ja immer total clever.
Witzig. Ja, vor allem es ist ja auch immer so eine Sache, die Leute, die beim Stream zuschauen, die möchten ja meistens auch gern irgendwie beteiligt sein. Wenn du sowas dann direkt im Spiel drin hast, macht da gleich viel mehr Spaß. Cool.
Total cool. Kann ich nur empfehlen, ja. Dann kommen wir zu deinem Titel, Gloria. Du hast hier markiert Bury Me My Love.
Da braucht man tatsächlich auch eine Karte. Aber es ist natürlich ein etwas ernsteres Thema, denn bei Bury Me My Love geht es um eine syrische Frau, die aus Syrien, aus dem Kriegsgeschehen, versucht nach Europa zu flüchten und ihr Mann bleibt zurück, weil er noch die Familie versorgen muss, genauer gesagt seine Mutter. Und sie haben halt sich vereinbart, von wegen, einer von uns beiden geht halt zuerst und schaut, dass er, in dem Fall ist es dann eine sie, dass sie eben sich dort erstmal settelt und guckt, welche Möglichkeiten habe ich. Und es steht am Anfang dieser Fluchtgeschichte noch gar nicht fest, in welchem Land sie dann am Ende rauskommen wird, ob sie dort überhaupt ankommt. Und man spielt das Ganze im Grunde wie eine Handgeschichte. Die beiden halten über das Smartphone miteinander Kontakt und immer wenn irgendetwas bei ihr passiert, meldet sie sich dann per WhatsApp bei ihm. Also es ist halt nicht direkt WhatsApp, aber sieht halt fast so genauso Messenger aus. Halt, ja. Sie schickt ihm dann Bilder oder ihre Eindrücke, erzählt ihm irgendwelche Dinge, die ihr passiert sind und ab und an fragt sie ihn dann auch nach seiner Meinung und das ist dann der Moment, in dem man als Spieler eine Entscheidung trifft. Zum Beispiel kann man ihr dabei helfen, sich an fremden Orten zu orientieren, oder ihr gut zureden, wenn es ihr gerade wirklich schlecht geht oder ihr zu einem bestimmten Vorgehen raten, von wegen, soll sie jetzt versuchen, von der türkischen Seite zur griechischen Seite per Schlauchboot rüberzukommen oder soll sie versuchen, mit einem Boot rüberzufahren oder mit einem Flüchtlingstreck da irgendwie rüber, whatever. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, verändert sich natürlich auch die Geschichte. Das heißt, das hat einen gewissen Wiederspielwert. Ich habe das, ich glaube, 3 oder 4 Durchgänge gemacht und ich hatte jedes Mal eine andere Story. Und sie hat dann natürlich auch limitierte Ressourcen, hat halt eine bestimmte Menge an Geld, die man während dieser Fluchtgeschichte für verschiedene Möglichkeiten ausgeben kann. Zum Beispiel, wenn man dieses Schlauchboot nimmt, kann man dann auch eine Rettungsweste kaufen. Und wenn man die Rettungsweste gekauft hat, dann geht die Geschichte etwas anders aus als ohne, zum Beispiel. Und
ist es nicht auch so, dass es quasi based on a true story ist? Also dass das wirklich
jemand? Es ist based on a true story. Also ursprünglich war das eine Fluchtgeschichte, die einer französischen Journalistin erzählt wurde. Und Arte hat daraus dann ein Spiel entwickeln lassen.
Ah, okay.
Das ist ursprünglich auf Französisch erschienen und das war so dieses Spiel, das mir von allem, was ich dieses Jahr über gespielt habe, und es war jetzt gerade nicht wenig und es waren alle Sachen mit dabei, von AAA-Titeln bis purem Indie, das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, weil es einfach so viele Momente hatte, wo ich davor saß und mir dachte, so scheiße, wie würdest du denn entscheiden, wärst du in dieser Situation? Und man fühlt sich hilflos, weil du kannst dieser Person, dieser fiktiven Frau in dem Moment eigentlich nur versuchen, mit ein paar Worten auf dem Smartphone zu helfen. Die Immersion bei diesem Spiel ist unglaublich hoch. auch wenn das jetzt nicht der mega super Top-Titel ist, er ist tiefgreifend, er war für mich sehr immersiv, er hat mich wirklich mitgenommen.
Ja, den kann ich beipflichten. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt diesen Titel hier in der Liste sehe, dann stimmt mir das in zweierlei Hinsicht traurig. Also das Spiel ist sehr mitreißend, ich habe das auch gespielt. Vor allen Dingen, wenn man das dann wirklich mit Smartphone spielt, dann hat man auch allein durch das Gerät diese, ne, diese Illusion, dass man da jetzt irgendwie im Prinzip in so einem virtuellen, also in so wirklich ein fremdes Handy sozusagen in der Hand hat. Das war ich aber auch traurig, weil also ich habe als Freelancer dieses Jahr ziemlich viele Artikel geschrieben. Und davon sind zwei von relativ vielen, also sind die meisten sind alle veröffentlicht worden, aber einer von denen, die ich überall gepitcht habe und die nicht veröffentlicht wurden, ist eins zu spielen mit so einer Thematik, mit Flüchtlingsthematik. Das ganze Ding ist zu zwei Dritteln fertig. Ich habe Interviews gemacht. Ich habe auch mit den Barry Malav Entwicklern habe ich ein Interview, ein E-Mail-Interview gehabt und so. Und niemand wollte dieses Thema machen, weil das, ich weiß nicht, die Gründe habe ich nie so richtig erfahren. Vielleicht war das politisch zu heiß oder es war zu Nische oder zu uninteressant. Und das finde ich eigentlich sehr traurig, weil ich finde, das ist eins dieser Spiele. Spiele können ja Erfahrungen von Erfahrungen erzählen und eine Empathie für etwas schaffen, was vielleicht andere Medien nicht hinbekommen. Und so eine starke Geschichte über eine Flucht zu erzählen, die ja auch in diesem Sinne politisch losgelöst ist, weil es da um eine persönliche Erfahrung geht und die ist übertragbar auf ganz viele andere Länder und Nationen, ist, finde ich halt total stark an diesem Spiel. Also es erzählt halt wirklich diese Flüchtlingsgeschichte aus so einer Sicht und einer Perspektive, die man sehr gut nachvollziehen kann, weil einfach jeder mit dem Handy täglich interagiert und das macht das Ganze dann so nahbar. Es ist jetzt nicht irgendwie ein 3D-Adventure oder so, sondern es ist einfach etwas, was man jeden Tag vor sich hat. Und das dann so in so einer simulierten Telefonsimulation irgendwie vor sich zu bekommen, das finde ich, ist ein erzählerischer Geniestreich, finde ich. Finde ich halt mir total
gut gefallen. Man kann auch wirklich gut nachempfinden, wie das dann auch für denjenigen sein muss, der zurückbleibt, der dann tagelang manchmal auch gar keine Antwort kriegt und man fragt sich die ganze Zeit ja, was denn passiert? Natürlich wirst du an bestimmten Stellen einfach hängen gelassen mit einem richtig bösen, harten Cliffhanger. Denkst dir so, boah, was ist denn da jetzt alles passiert? Du machst dir Gedanken. Kommt da jetzt eine Antwort? Was ist da für eine Antwort? Und ich glaube, jeder, der mal auf eine wichtige Nachricht von Freunden, Verwandten gewartet hat in irgendeiner kritischen Situation, der wird in dem Moment das super nachvollziehen können. Ja. Also das ist so eins dieser Spiele, die man eigentlich gespielt haben sollte.
Das, was zwischen den Zeilen passiert, zwischen den Nachrichten, die Zeit, die da vergeht, die ist total wichtig.
Aber ist dann nicht in Echtzeit, oder? Oder ist das Spielkonzept ist nicht so, dass man dann wirklich auch tagelang wartet. Es gibt ja so Handyspiele, bei denen man so Nachrichten dann in Echtzeit bekommt. Das ist schon eine lineare Geschichte.
Bei der PC-Version scrollt das einfach weiter. Also okay. Du wartest keine Tage. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Handy-Version war.
Es gibt so eine leichte Verzögerung, so ein paar Sekunden jetzt, ne? Aber die sind, wenn man in so einem Lesefluss ist, also wenn man in einem Lesefluss ist, dann wirkt das trotzdem lang.
So, ja, das stimmt. Und man denkt dann, oh Mann, wann kommt die Antwort? Wie geht das weiter? Ja.
Aber es ist nicht dieses Echtzeit. Also es sind nicht, ist eins von diesen Spielen, wo dir der Server irgendwie erst nach zwei Tagen oder so eine Nachricht sendet. Also ich glaube, das ist schon ein geschlossenes Programm.
Ich glaube, das wäre ein grausamer Test geworden, so bei vielen Durchgängen. drei Wochen später, ich kann jetzt mal abgeben.
Also ich finde schade, dass es auch so untergegangen ist, auch weil viele generell viele Leute sich und Redaktionen sich da irgendwie auch vor diesem Thema noch so ein bisschen scheuen. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr nochmal pitchen kann. Weil wie gesagt, das ist zu zwei Dritteln fertig.
Ich habe ganz
viele andere. Ich habe viele andere Spielbeispiele noch rausgefunden. Ich finde jetzt aber halt, das hier ist eins der stärksten, weil es halt auch, also Art hat ja eh ziemlich geile Sachen in letzter Zeit rausgebracht.
Ja, das stimmt schon.
Ich finde, die haben echt ein gutes Händchen dafür. Vectronome kam ja auch dieses Jahr, glaube ich, ne? Fand ich auch total cool. Und da sind viele, das finde ich halt wirklich, ist ein wichtiger Titel. Also es gibt echt coole simulierte Telefondinger, also Lost Phone fand ich auch schon ziemlich cool, aber von denen fand ich das jetzt deutlich am besten.
Cool. Ja, das wollte ich mir auch die ganze Zeit schon mal anschauen. Gut, dass ich das nochmal in Erinnerung gerufen habe.
Ich glaube, das gibt es auch für Switch jetzt mittlerweile. Ne? Also wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Telefon spielen will, kann man es, glaube ich, auch auf der Switch spielen. Dann ist es zwar nicht das richtige Bildformat, aber soweit ich mich nicht täusche, ist es da auch jetzt mittlerweile angekommen.
Ja. Dann kommen wir zum Februar. oder? Im Januar war sonst, glaube ich, nichts mehr groß Erwähnenswertes. Kingdom Hearts 3 war noch für manche Leute total wichtig, das hast du ja schon gesagt.
Ja, Sunless Skies habe ich leider noch nicht gespielt. Ich habe von allen Leuten gehört, dass es eins der coolsten Lovecraft-Spiele sein soll, die rausgekommen sind.
Ist es auch, aber lohnt sich.
Ja, ich glaube auch, das glaube ich dir sofort, Gloria, weil das ist ja von Sunless Sea, ne? Von der quasi.
Ja, das ist der Nachfolger sozusagen mit etwas anderen Vorzeichen, aber die Stimmung ist halt wirklich super ähnlich. Wenn man Sunless Sea geliebt hat, dann kauft euch ruhig auch Sunless Skies, da macht man nichts mit falsch.
Ja, ist ein Blindkauf, glaube ich. Hatte einfach null Zeit, ey. Also die Stimmung von Sunless Sea war richtig gut und deswegen hatte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht super ist. Aber ich glaube, im Februar, jetzt haben wir so viele Positivbeispiele, dann sollen wir direkt mal mit dem Kackspiel des Februars
anfangen. Oh ja.
Und zwar mit
Anthem.
Oh Mann, die Enttäuschung des Jahres, würde ich, glaube ich, sagen, oder?
So ein Flop der Flops. Oh, wie lange hältst du es durch?
Ich weiß nicht, ich hatte jetzt keine Luft mehr. Aber das Geräusch kann man im Prinzip durchziehen, und das hat man die ganze Zeit im Ohr, wenn man Anthem spielt.
Echt?
Ich sag mal so, also Anthem fängt ultra geil an. Also ich habe das angefangen und so die erste Tutorial-Mission habe ich gedacht, boah, das ist ein hammergeiles Game. Es sieht gut aus, es hat eine echt schöne Grafik, Soundtrack bombastisch, dann wird dir irgendwie die Geschichte am Anfang erklärt, so grob, so irgendwie, um was es da geht, dass da irgendwelche Artefakte und uralte Welt und du bist mit deinem Boosterpack unterwegs. Und ich habe gedacht, das wäre sowas wie, es fühlte sich am Anfang an wie Lost Planet 4. Also wie so eine Fortsetzung von Lost Planet irgendwie. Und ich bin großer Fan von Lost Planet. Ich fand Lost Planet immer cool. Und das hatte so ein ähnliches Gefühl. Third Person und man ballert so rum und dann kommen irgendwelche Alien-Dinger und man, es ist ein einfaches Actionspiel, hat aber irgendwie Spaß gemacht so. Und dann fängt
man spielt Tony Stark.
Ja, man spielt quasi Tony Stark. Und das ist cool. Also der Anfang, also die erste wirklich, und ich dachte auch wirklich so, das Rumfliegen macht Spaß, weil man mit seinem Jetpack dann halt irgendwie durch so Felsformationen durchgeht und so, und es sieht schick aus. Also der erste Eindruck, so die erste, ich würde sagen, so die erste halbe Stunde, da war ich wirklich noch sehr angetan. Dann kommt man irgendwann in dieses Lager rein und dann sieht man auch so die ersten Charaktere und ich dachte, nice, das ist cool. Also es kann bestimmt was werden. Und dann spielt man weiter und daraus wird die generischste Loot-Shooter-Kacke, die man sich vorstellen kann. Also du merkst so nach einer halben Stunde Spielen, dass das Ganze nur darauf ausgelegt ist, dass da schöne bunte Zahlen aufsteigen und das Spiel schreckt. Also es würde man so die Borderlands nehmen und nochmal zusätzlich strecken, damit die Leute richtig schön viel Zeit in so ein Spiel verbringen. Also du wirst zugeschissen mit irgendwelchen Gegnern, die quasi nur Kanonenfutter sind. Die sind nur dazu da, um dich zu beschäftigen, um dich abzulenken. Und nichts fühlt sich irgendwie essentiell an. Dann die Navigation in der Welt wird uninteressant, weil es einfach nicht viel in der Welt zu entdecken gibt. Also du hast, du willst zwar überall hinfliegen und findest das irgendwie auch cool und es macht auch erstmal eine Zeit lang Spaß. Dann merkst du aber irgendwann, da ist überhaupt kein großer Anreiz irgendwie, um sich diese Welt anzugucken. Also ich habe irgendwie erwartet, dass da irgendwie versteckte Höhlen sind und dass man da irgendwie so rein kann und Tomb Raider-mäßig dann irgendwie Geheimnisse findet und so. Und dafür wäre die Grafik auch total genial und wie gemacht und diese Jetpack-Mechanik. Aber da drin ist einfach nichts zu finden, es sei denn irgendeine Mission sagt dir, dass da jetzt irgendwas total Überraschendes auftaucht. Und dann ist das Allerschlimmste aber man guckt sich dieses, auch von außen, von Anthem, das Ganze so an. Und ich finde persönlich das Artdesign unheimlich schön. Ich finde das so gut, dass ich mir sogar das Artbook von Anthem gekauft habe.
What?
Geil. Ja, wirklich. Also wow. Das Spiel finde ich scheiße, aber ich mag das Artdesign total. Ich finde diese Mechs und diese alten diese Mischung aus altertümlichen Techniken und dass es irgendwie auch so Stämme sind und so. Ich finde das ganze Ding, so optisch finde ich das total schön. Und das ist das größte Ärgernis für mich. Du merkst wirklich, wie dieses Spiel so zerfasert ist. Also da kommen irgendwann Charaktere vor, die nirgendwo in diese Zeitlinie reinpassen. Die tauchen so einfach aus dem Nichts irgendwie auf. Da werden Hintergrundgeschichten von Charakteren gar nicht ausführlich erklärt. Und teilweise stimmt die Logik auch gar nicht aufeinander. Also manchmal wissen die Nebencharaktere von Dingen, von denen du noch überhaupt gar nicht erfahren hast. So als hätten sie das Spiel mit der heißen Nadel irgendwie noch ummodelliert und umgestrickt, dass daraus irgendwie dieses Loot-Shooter-Ding werden.
Meinst du, Micha? Meinst du wirklich das
Sag
Ding?
Sag bloß!
Hatte irgendwie denke, ja, und das ist so, und da denkt man natürlich sofort an Destiny, weil das war bei Destiny genau dasselbe. Also Destiny habe ich mir jetzt nicht das Artbook gekauft, ich weiß gar nicht, ob eins existiert, aber ich würde eins kaufen, weil auch bei Destiny finde ich das Artdesign total schön. Ich mag die Rüstung, ich finde dieses Science-Fiction-Ding.
Also nicht falsch verstehen, Destiny ist inzwischen ein richtig gutes Spiel, aber die Vanilla-Version, die Launch-Version, die war wirklich genau, hat sich auch angefühlt wie Anthem, so irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt.
Genau. Genau dasselbe Gefühl.
Nur du fängst Anthem da an. Hat jetzt allerdings das Problem, dass jetzt irgendwie so gut wie nichts nachkam. Das ist ja noch was Schlimmeres eigentlich. Ich meine, der Start kann scheiße sein. Es gibt einige Spiele, die wirklich echt mies angefangen haben und dann durch die harte Arbeit der Entwickler verbessert wurden und inzwischen tolle Games sind.
Rainbow Six ist das beste Beispiel,
Ja, oder Teso, das war am Anfang eine furchtbare Backgrütze, das mag niemand. Also The Elder Scrolls Online, inzwischen ist das ein super geiles MMO, macht echt Spaß. Aber bei Anthem hat BioWare einfach nicht nachgeliefert. Da kamen Versprechungen und hey, wir haben eine Roadmap, bla bla bla. Ja, und das war's dann. Ist ja schön, dass ihr eine Roadmap habt, aber da muss man dann halt auch ein bisschen Arbeit reinstecken, wie wär's? Also, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Absolut. Und gerade von BioWare, ich meine, das war halt auch einfach eine hirnrissige Idee, das Studio, was bis jetzt immer dafür stand, dass es tolle Singleplayer-Erfahrungen und gute Charaktere und Stories erzählt, die machen einen Loot-Shooter. Angeblich war das ja ihr eigener Wunsch, weil sie wahrscheinlich einfach irgendwie da irgendwie Geld gewittert haben und die Grafik-Engine dafür hatten und das konnten, aber es ist halt einfach nicht aufgegangen, der Plan, wenn man dann auch nichts erzählt in dieser Welt und aber auch kein Endgame anbietet für die Leute, die es dann halt vielleicht doch mal spielen und dann nicht nachliefert. Es soll ja angeblich ein Anthem irgendwie Next in Arbeit sein, wo dann quasi alles nochmal rebootet wird und dann das richtige Anthem quasi kommt, aber ich weiß nicht, ob ich daran noch glauben soll.
Mal gucken. Also ich wage es ehrlich zu bezweifeln, dass sie das noch rumreißen können, nach diesem richtig harten Flop.
Wenn das wirklich so wäre wie ein Lost Planet, ne? So ein Singleplayer-Ding, meinetwegen auch mit Koop-Modus. Es gibt ja Planet 2 auch und das war auch okay. Und das wäre schon in Ordnung, aber diese ganze Loot-Shooter-Scheiße raus und so, dann glaube ich, dass das ein richtig cooles Spiel hätte sein können, weil man spürt irgendwie, man läuft durch dieses Lager, durch das Dorf, man guckt sich diese Sachen irgendwie an und das ist das eins der interessantesten Sachen am Spiel. Man guckt sich diese Stände an und merkt, da hat sich irgendjemand richtig viel ausgedacht. Alleine wie die Kleidung der Leute erzählt ziemlich viel eigentlich über diese Personen. Die haben irgendwie die Art und Weise, wie sie Rüstung zusammengebaut haben, die Art und Weise, wie diese Mechs gestaltet sind. Das hat irgendwie, man spürt, da ist mehr. Da hat irgendjemand sich Gedanken zugemacht und sich eine Geschichte so ausgedacht, die wird aber einfach schlicht und ergreifend nicht erzählt. Da gibt's nicht irgendwie einen, und das sind ja, können ja auch Randinformationen sein, die aber eigentlich bei so einer klassischen Singleplayer-Erfahrung, aber so diese Welt so ein bisschen würzen. Das ist so ein bisschen wie bei Horizon zum Beispiel irgendwo, wo so diese Kleinigkeiten dann aber trotzdem dazu beitragen, dass dieses Spiel dann plötzlich eine dichte Welt bekommt, weil da einfach glaubhafte Figuren drin sind. Und dieses Gefühl hatte ich. Also deswegen habe ich, wie gesagt, Art Design bin ich super begeistert, das gefällt mir nach wie vor gut, das würde ich auch immer verteidigen. Es hat auch so generell, was die künstlerische Seite angeht, auch wirklich gute Sachen. Die Musik ist auch toll, aber irgendwie dieses Spiel macht keinen Spaß. Und es ist, also nach ein paar Stunden denkst du, sitzt du da und ich glaube, selbst die härtesten Loot-Shooter-Fans mussten irgendwann zugeben, dass da einfach auch nicht mehr viel ist.
Sehr schade auf jeden Fall. Also für mich auch eine der Enttäuschungen. Ich hatte auch voll Bock auf diese Welt, aber mich dann auch gar nicht daran gewagt, weil ich dachte, ich warte jetzt mal ab. Vielleicht wird es ja über den Verlauf des Jahres noch irgendwie besser. Aber Gloria, da kam ja leider
wurde es nicht.
Nee. In der Zeit habe ich mich nämlich mit Metro Exodus beschäftigt und dagegen hatte ich sehr viel Spaß. Also das war für mich oder ist auch für mich der Shooter des Jahres. Kam ja parallel zu Far Cry New Dawn, bei dem ich auch erst dachte, sieht ja optisch total ansprechend aus. Habe ich aber dann irgendwie, Metro Exodus habe ich dann davor gezogen und ich glaube, es war die richtige Wahl. Nicht, dass jetzt Far Cry New Dawn irgendwie besonders schlecht gewesen wäre, aber ich glaube, es war einfach sehr, sehr mittelmäßig, sehr, sehr Standard, was man halt von Far Cry kriegt. Ich glaube, dass man da trotzdem sehr viel Spaß mit haben kann, aber Metro Exodus hat sich wirklich frisch angefühlt, denn wir erinnern uns, Metro, da spielt man doch unterirdisch. Und bei Metro Exodus gehen sie tatsächlich den nächsten Schritt im wahrsten Sinne des Wortes und verlassen die Metrostation und man wagt sich an, das auf die verseuchte Oberfläche in das verschneite Moskau und auch die Landschaft drumherum und macht so einen richtigen, Roadtrip mit einem Zug. Wie nennt man das? Ein Schienentrip. Railtrip, genau. Man fährt dann wirklich durch Russland und hat sehr viel unterschiedliche Biome natürlich da auch, sehr viel unterschiedliche Grafikstile vom Schnee und bis hin zu irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so dann auch einfach nicht so verschneite Gebiete mit Wäldern und Dörfern.
Gab es
nicht
auch so Sumpflandschaften?
Sumpflandschaften, genau. Ja. Also wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Hat nicht mehr so diese beklemmende Gefühle, die halt Metro geweckt hat. Also das funktioniert schon anders als die alten Metro-Spiele. Aber insgesamt fand ich einen sehr, sehr cleveren und sehr coolen Shooter, weil erklärt mir mal, warum diese Mechanik nicht öfter auftaucht. Man kann, wenn man sich irgendwie sehr brutal verhält in diesem Spiel und 2-3 Leute kaltblütig über den Haufen schießt, dann geben die anderen Leute auf. Ja, also die Feinde rennen nicht wie ein Kanonenfutter ständig dir in die Flinte, sondern wenn die merken, oh Gott, der ist völlig durchgeknallt, der läuft hier gerade Amok, dann legen die ihre Waffe hin, strecken ihre Hände hoch und dann kannst du die am Leben lassen und kannst einfach sagen, alles klar, hau ab, ja, ich verschone dich. Und das finde ich so eine coole Mechanik in einem First-Person-Shooter, dass das nicht irgendwie schon eine Standardmechanik geworden ist, wundert mich wirklich.
Ich glaube, das liegt schlichtweg darin, dass viele Leute den Spaß in Shootern eben an der Menge an umgeräumten Gegnern bemessen. Mhm. Und wenn die dann plötzlich da stehen und sagen, hier, ich heb die Hände hoch, ich werf die Waffe weg, verschone mich, ja, wer schießt denn auf so einen Unschuldigen mehr oder minder oder auf jemanden, der halt sagt, ich ergebe mich? Das wäre dann doch etwas sehr strange.
Ja, kannst du ja
den
trotzdem
Namenlosen,
machen, aber es
ist der dich ätzend, eh die ganze Zeit beballert, den machst du halt platt.
Ja. Aber finde ich eine super Mechanik. Und auch insgesamt ist es einfach sehr, es hat ein paar Momente, die so ein bisschen awkward sind. Also wo man denkt so, mein Gott, muss das jetzt irgendwie so ein Riesengeballer sein? Das ist doch total unrealistisch. Oder manche Sachen sind auch ein bisschen sperrig. Aber insgesamt finde ich ein sehr sehenswertes Spiel. Das Einzige, was mich richtig aufgeregt hat, mir fällt der Name gerade nicht ein von dem Hauptcharakter. Das ist ja der aus den Büchern, der irgendwie Petja, oh sowas. Gott. Petja oder sowas. Ihr wisst, wen ich meine. Also die Hauptperson aus den Büchern ist ja wie der Witcher oder so.
Kommt doch hier nicht mit Namen.
Ja, es ist halt wie der Witcher, ein fertiger Charakter. Ja, man kennt den aus mehreren Büchern. Man kennt den auch schon aus mehreren Spielen. Und du siehst ihn ja nie, weil du spielst ja aus der Ego-Perspektive. So, das verstehe ich ja. Aber er ist ein fertiger Charakter und du führst Dialoge mit seiner Frau, mit den Mitreisenden und so weiter, mit seinem Vorgesetzten und so weiter. Und der Typ hat keine Stimme. Und ich verstehe das ja, wenn man irgendwie einen Charakter spielt, mit dem man sich identifizieren soll, wie eben Link in den Zelda-Spielen. Da ist ja durchaus gewollt, dass eben nicht dieser fertige Charakter erzählt wird, sondern dass du das Gefühl hast, das bist du. Und das ist natürlich bei einem FPS auch sehr viel leichter, in diese Rolle zu schlüpfen. Aber du führst dann Dialoge, ohne zu reden. Ja, also die Leute antworten dir immer auf was du angeblich gesagt hast, aber du hörst es selber gar nicht. Du kannst auch nichts auswählen. Du klickst nichts wie in einem Mass Effect, sondern die Leute führen Monologe mit dir in einer Dialogform, wenn ihr wisst, was ich meine.
Das ist wie GTA Online.
Ja, und das fühlt sich so furchtbar an. Und dann kommt der größte Gag. Dann reiben sie es dir richtig rein in den Zwischensequenzen, in den Ladescreens zwischen den Leveln. Da redet Artyom heißt er. Da redet Artyom mit seiner Synchronstimme und da hat er dann eine Stimme. Das heißt, die haben sogar Menschen engagiert in Russisch, Englisch, Deutsch und in Französisch oder was weiß ich, wie viele Sprachen auf dieser Disc sind, die diese Rolle sprechen, aber nicht im Spiel. Warum?
Okay, das macht irgendwie keinen
Sinn.
Das
macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man dem schon eine Stimme gibt, dann lass den doch auch im Spiel reden. Das habe ich überhaupt
ja,
nicht verstanden.
Ja, vor allem Geralt hat doch auch eine Stimme.
Ja, natürlich.
Das ist ja überhaupt kein Problem.
Eben.
Oh Mann. Also ja, vielleicht war da dann das Budget zu Ende.
Das hat es für mich echt ein bisschen versaut, aber nur auf einem, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber das hat mich trotzdem total genervt. Ja.
Das ist aber nicht das einzige Spiel, das es dieses Jahr gemacht hat. Das hat Astral Chain so ähnlich auch gemacht. Mhm. Das kam im August, darüber reden wir dann später noch. Aber da hast du ein Geschwisterpaar. Und je nachdem, was für welche von beiden du aussuchst, ob du jetzt die weibliche oder die männliche Figur nehmen möchtest, spricht der andere Teil, also den man nicht spielt. Mhm. Also
so,
eigentlich sind beide Stimmen da, aber die Spielerfigur ist stumm.
Ach
aber
Gott, sie haben obwohl die Synchronspur da ist, man hätte sie einfach nur abspielen müssen.
Ja.
Ist ja noch
Also das ist total bescheuert.
Okay.
Und es ist, diese Philosophie der Spielervase ist da quasi noch präsent, ne? Das wollen einige denken, ja, dass es irgendwie besser ist.
Spielervase, sehr schön.
Ja, die ist halt leer und soll befüllt werden mit der Vorstellung des Spielers, aber Alter.
Ja, genau, deswegen klingt es auch total hohl.
Ja, und die zerbricht auch sehr schnell. Die zerbricht auch sehr schnell.
Zerbrechen ist ein gutes Stichwort, Micha, für dein Spiel Crackdown 3. Wenn da nicht alles zerbricht, was zerbrechen kann, inklusive der Spielervase, dann weiß ich auch nicht weiter.
Also das ist ja ziemlich gehasst worden, das Spiel, aber das liegt natürlich auch daran, dass es eine sehr lange Vorgeschichte hat. Ne? Das ist ein Spiel, das wurde schon ewig angekündigt und da hat Microsoft dann auch irgendwie so ein technisches Gefase von Cloud-Physics-Berechnungen-Shit-Gedöns irgendwie erzählt. Das sollte alles ganz, ganz großartig werden und so und am Ende ist dabei eigentlich nur ein gutes Actionspiel rausgekommen und da war die Häme im Internet natürlich aber auch gigantisch groß. Mhm. Und davon abgesehen, also wenn ein der PR-Geblubber bla, jetzt nicht so großartig interessiert hat, so wie mich, ich fand Crackdown 3 richtig gut. Ich habe das zusammen mit dem Björn besprochen und wir waren beide sehr positiv angetan, weil das halt einfach ein ganz simpler Open-World Arcade-Shooter ist, wo es um nichts anderes geht, als von einem Ziel zum nächsten zu springen, völlig unmögliche Manöver auszuführen und Punkte zu sammeln und dann irgendwann gegen große Endgegner anzutreten. Alles ist schön bunt. Alles ist übertrieben und unrealistisch. Man muss auf Türme hochspringen, um die zu erobern. Das heißt, das ist dann eigentlich sogar teilweise noch ein Plattformer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat komplett Videospiellogik. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil es entwickelt wurde von Sumo Digital. Das sind die Leute, die sehr viele Sega-Spiele gemacht haben, unter anderem Outrun 2 und Sega Sonic Racing. Und so ähnlich darf man sich das vorstellen. Also nimmt sich überhaupt nicht ernst. Der Gegenentwurf zu GTA. Und ich fand es super. Also das ist mehr muss man auch gar nicht dazu sagen. Es ist ein ganz simples Actionspiel. Außerdem spielt Terry Crews mit, ja. Mhm.
Das ist schon ein Hauptargument überhaupt.
Das ist schon Grund genug. Den kann man sich als Avatar auch auswählen und ich habe auch während des Spiels, man kann auch wechseln, man kann auch irgendwie andere Avatar, aber warum sollte man das, wenn man Terry Crews spielen kann?
Gibt keinen Grund, das nicht zu tun.
Das Intro ist ein bisschen awkward mit ihm, weil sie ihn so als CGI-Figur eingebaut haben. Es funktioniert nicht so gut, aber wenn das einmal vorbei ist und man im Spiel ist, dann ist man, verdammt nochmal, motherfucking Terry Crews, ja? Mhm. Also was gibt's da noch zu sagen, Spiel des Jahres?
okay, wenn du meinst.
Gloria, ich hätte jetzt erwartet, dass du vielleicht mit Apex Legends warm geworden bist im Februar, aber das
nein, ist nicht ich hatte so einfach keine Zeit dafür. Mhm. Also ich hätte es mir angeschaut, hätte ich die Zeit gehabt, aber meine Zeit ging dafür in Enderal Forgotten Stories. Und die finde ich ehrlich gesagt sehr gut investiert, meine Zeit, denn es hat super viel Spaß gemacht. Und falls ihr davon noch nicht gehört habt und Rollenspielfans seid, dann ist das auf jeden Fall etwas, das ihr anschauen solltet. Enderal Forgotten Story ist ein Fanprojekt und baut auf Skyrim auf. Das ist eine Total Conversion. Das heißt, es hat mit dem ursprünglichen Skyrim-Spiel eigentlich nur noch die Engine gemein und eben bestimmte Elemente des Spiels. Eben die Engine-Gestaltung etc. Aber die Welt und die Stories, die Geschichten, die Quests, die man spielt, den Hintergrund, alles, was du in diesem Spiel dann tatsächlich wahrnimmst, siehst, machen kannst, ist alles neu. Es gibt verschiedene Klassen, die inzwischen auch neu gemacht wurden. Unter anderem kann man einen Werwolf spielen, wenn man Bock drauf hat.
Geil.
Oder
Sold.
Einen. Ja, ja. Oder einen Phasmalisten, der so geisterhafte, ja, der beschwört Geist und benutzt sie dann, um sich eben damit, zu verteidigen. Die greifen dann die Gegner für dich an. Also im Grunde ist das so ein bisschen wie der klassische Beschwörer, der halt keine Viecher aus dem Wald herbeiruft, sondern eben Geister benutzt, um sich zu stärken und verteidigen können und so weiter. Bei Enderal muss ich mal sagen, ich habe inzwischen so viele Rollenspiele gespielt. Meine ganze Spielhistorie ist irgendwie mit Rollenspielen vollgepflastert, aber Enderal hat mich halt nochmal richtig gekickt. Es lohnt sich absolut, das anzugucken. Nicht nur, weil es einfach ein Fanprojekt ist, das hier umgesetzt wurde. Das sind alles Leute, die hier unentgeltlich gearbeitet haben. Es ist einfach
über Jahre
super
hinweg.
Viel zu spielen. Über Jahre hinweg. Ich meine, ursprünglich kam das 2016 raus. Da hatte GameStar damals schon getestet. Ich habe das dann dieses Jahr für die erweiterte Version nochmal tun dürfen. Und man hat einfach unglaublich viel zu tun. Man kann an jeder Ecke eine Geschichte finden. Also ich habe mich die Hauptstory entlang gespielt und ich weiß, es sind noch ein paar Nebenquests da, die ich einfach nicht geschafft habe, weil irgendwann muss man ja auch mal fertig werden. Und du weißt ganz genau so, okay, man geht noch eine Gasse weiter und entdeckt dann nochmal einen NSC, der irgendwie Hilfe braucht. Oder irgendjemand versucht dich zu beklauen, du versuchst ihn zu erwischen und daraus entwickelt sich eine Geschichte. Oder es steht einfach nur ein Bade mitten in der Stadt, singt da irgendwie so ein ganz, ganz gruseliges, furchtbares Lied. Man denkt sich so, meine Güte, ist der Typ irgendwie besoffen? Was bietet er denn hier gerade seiner Zuhörerschaft feil? Und es gibt dann so ein paar Groupies, die ihm zuhören und ihn total anbeten, von wegen, hey, super, oh, du bist unser Held. Und du kriegst dann am Schluss mit, okay, der Typ ist eigentlich ein relativ reicher Adliger, der macht da halt eben so seine Freizeitgestaltung. Und okay, na, kein Wunder, dass sie ihn toll finden.
Okay, also Kim Kardashian im
Mittelalter. Ja, und das Ganze ist eben auch noch in eine Geschichte eingebunden, bei der du auf einer Sinnsuche bist. Denn man fängt am Anfang an in so einem ganz idyllischen kleinen Tal Und du bist das Kind eines Vaters, der da so ein bisschen das Holz hackt und so weiter. Und dann wird es erstmal zu einer richtig harten Horrorstory. Und man fragt sich dann so, was ist denn hier eigentlich los? Und du merkst dann plötzlich, oh, das war jetzt irgendein ganz komisches Traumgebilde. Und dann erst landest du in der eigentlichen Geschichte und musst dann versuchen, diese Welt eben zu retten gegen vor einer fiesen Seuche. Und das entwickelt sich dann langsam aber sicher zu einer Story mit, es gibt fiese Götter, die irgendwelche fiesen Dinge tun. Und es gibt eine ganz, ganz lange Geschichte. Und
Ja, ist echt krass, was sie da auf die Beine gestellt haben.
Es ist Wahnsinn. Ich meine, mit 40 Stunden ist man da noch nicht mal halb durch.
Ja. Also wer sowas wie Skyrim vermisst hat, der wird da, glaube ich, auf jeden Fall glücklich. Ja.
Also ich komme gar nicht dazu, das alles wirklich zu beschreiben, weil es ist so viel. Die Orte sind toll gestaltet. Allein schon die Hauptstadt, in der man sich wirklich viele Stunden beschäftigen kann, mit Unterstadt, mit Adelsviertel, mit Marktviertel und so weiter. Dann gibt es noch einen Slum und allen möglichen Kram. Also es ist alles super toll gemacht. Man findet an jeder Ecke irgendein interessantes Detail. Es ist alles irgendwo genau die Art von Spiel, die ich mir eigentlich von BioWare gewünscht habe, aber nicht gekriegt habe. So die letzten Jahre übrigens, BioWare, wie wär's mal wieder mit irgendwas Coolem? Das haben die hingekriegt.
Wahnsinn. Und wenn man ist sich es umsonst, von der oder? Etwas,
es ist umsonst.
Wahnsinn.
Einfach bei Steam reingehen, Skyrim kaufen für einen Fünfer und dann Enderal runterladen, fertig. Viel Spaß.
Ich habe gerade mal in unserem Archiv geguckt. Ich hatte nämlich mal ein Interview mitgeführt mit dem Nicolas Lietzau von Shure AI, die das gemacht haben. Der war dort der Creative Director. Und witzigerweise genau heute auf den Tag. Wir nehmen jetzt gerade am 16. Dezember auf. Und genau am 16. Dezember 2016 lief das Interview. Folge 1171.
Ja.
1771 könnt ihr noch das Interview anhören, wie er vor 3 Jahren über das Spiel gesprochen hat. Da waren die auch gerade mitten in der heißen Phase. Und ja, ist echt ein riesiges Projekt geworden. Und
es lohnt sich total. Vor allem, wenn man schon Bock drauf hat, bei Rollenspielen so Bücher zu lesen, Hintergrundgeschichten aufzustöbern etc. Enderal bietet euch das. Aber hallo, das ist so für mich die absolute Indie-Überraschung in Anführungsstrichen der letzten Jahre, was Rollenspiel angeht. Also im Ernst, das würde ich auch 2-3 Mal durchspielen, wenn ich die Zeit hätte.
Ja, dann komme ich mal noch zu meinem Highlight im Februar. Das war ganz klar Trials Rising. Ich liebe diese Serie so sehr. Also die Trials-Reihe von Ubisoft. Kennt ihr, mit dem Motorrad über diese Trials-Strecken fahren. Trials Rising war der neueste Teil. Habe ich ewig drauf hingefiebert und ich wurde auch eigentlich nicht enttäuscht. Es hat ein paar kleine Änderungen, die Trials-Serie so leicht verändern. Habe ich mit Jo Hesse drüber gesprochen, der auch großer Trials-Fan ist. Wir waren da ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Man muss jetzt sehr viel mehr so auf Tricks machen. Ja, also er ist eher so der Basic. Ich will einfach eine fordernde Strecke und wir arbeiten uns dann auch gerne mal so gemeinsam an so Expert-Tracks oder so ab. Ja, mit 500 Versuchen, bis man dieses Ding endlich schafft. Und bei Trials Rising muss man sich aber ständig so eine virtuelle Währung verdienen, indem man irgendwelche Zusatzaufgaben macht. Also du musst dann es schaffen, die Medium-Strecke nicht nur innerhalb von 3 Minuten zu schaffen, sondern währenddessen noch 3 Rückwärtssalto und 15 Vorwärtssalti zu schaffen und irgendwie noch Scheiße. Das und das machen. Oder du darfst die Strecke nicht mit weniger als 3 Stürzen, mit mehr als 3 Stürzen schaffen oder. Ja? Also lauter so kleine Zusatzaufgaben. Und wenn man die meistert, kriegt man halt so Medaillen und damit schaltet man dann die nächsten Streckenpakete frei. Und das hat ihn total genervt, weil er dann das Gefühl hatte, ihm wird halt so eine Spielweise aufgezwängt. Da hat er auch nicht ganz Unrecht. Wenn einem die nicht liegt, irgendwie so ständig Salto machen zu wollen, dann ist es halt leicht nervig. Ich fand es aber recht erfrischend, weil es halt mal was Neues reingebracht hat in diese Trials-Geschichte. Von daher waren wir da unterschiedlicher Meinung, haben wir auch ausführlich drüber gepodcastet, könnt ihr auch nochmal nachhören. Für mich trotzdem ein Highlight im ersten Quartal, weil ich es einfach so sehr mag, diese Trials-Geschichte. Kann ich auch nur
klingt
empfehlen.
Ehrlich wie ein Albtraum. Das wär so die Art von Spiel, mit der du mich total jagen kannst. Ja. Oh mein Gott.
Ich liebe es so sehr. Da bin ich, glaube ich, echt ein bisschen masochistisch veranlagt. Sowas wie Super Meat Boy oder Trials, weißt du, so Spiele in der Art, wo man immer wieder scheitert, bis man dann diese Strecke endlich perfekt schafft, finde ich total großartig.
2 Stunden lang fluchen und dann endlich, yes. Oh
ja. Mich entspannt es irgendwie, ich weiß auch nicht. Wenn ich dann dieses Gefühl dann halt auch, so was andere Leute dann so bei Dark Souls oder so haben, weißt du, so diesen Boss endlich gelegt zu haben nach 1000 Fehlversuchen, das hole ich mir aus Trials raus. Ja. Ein Spiel, was ich auch auf jeden Fall noch kurz erwähnen wollte, ist Ape Out, ein Indie-Spiel, das im Februar rauskam. Und das ist so ungewöhnlich und ungewöhnlich geil. Du spielst einen Gorilla, der aus einem Gefängnis ausbricht, also Ape Out, ja, du brichst wirklich aus, rennst durch zufallsgenerierte Level, die du nur so stilisiert von oben siehst, so ganz viel mit Licht und Schatten, und die sehen alle aus wie das Art-Design von Saul Bass, der so ganz früher in den 70er, 80er Jahren die Intros gemacht hat für James Bond und so, ja, also wie so Papierschnitt, du siehst wirklich auch noch so Papiertexturen, also ein unglaublich cooler, schicker Stil, und dann brichst du mit diesem Gorilla aus und du kannst eigentlich nur Menschen packen, gegen die Wand schleudern, dass sie zerplatzen wie so eine überreife Melone, total gut, und mehr kannst du eigentlich gar nicht machen. Und du kannst noch Menschen greifen, um sie so als Schutzschild zu benutzen. Mehr kannst du nicht tun. Und
warum
hab
ich das noch nicht gespielt, ey?
Ja, du musst es spielen. Und das Ganze hat dann einen Sound, der nur aus einem Schlagzeug besteht. Also das ist einfach nur eine improvisierte Jazz-Schlagzeug-Soundtrack-Basis. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Also du hörst nicht wirklich Affengeräusche, du hörst jetzt nicht groß Schüsse. Es ist ein, es ist ein Jam, genau. Es ist ein Schlagzeug-Soli. Und das Schlagzeug passt sich halt dem an, was gerade passiert. Wenn es ein spannender Moment ist, dann kommt halt der Trommelwirbel. Wenn du einen Menschen packst und gegen die Wand schleuderst, dann so psch, dann kommt halt eine Snare. Ja? Und es ist so ein unfassbar geiles Erlebnis. Also so nein. Also ja, es gab Leute, die bei mir auf Twitch zugeschaut haben, die gesagt haben, oh, das Spiel nervt mich nach 5 Minuten, ich müsste sofort ausmachen. Wenn man aber so ein bisschen was für Jazz übrig hat und halt dieses ungewöhnliche Spielerlebnis einfach zu schätzen weiß, wenn man selber spielt, geht es einem nicht so sehr auf den Nerv, weil das ja genau das passende Geräusch ist zu dem, was man gerade macht. Also mich hat es komplett geflasht. Ich war total begeistert. Ape Out.
Ich nehme jetzt dicke mal eine Empfehlung. Switch und guck mal, wie viel das kostet.
Ja.
Also es klingt auf jeden Fall ungewöhnlich genug, haben. Um es mal zu testen.
Ja. Das war der Februar. Kommen wir zum März. Ein Spiel, bei dem mir sprichwörtlich der Stecker gezogen wurde auf der EGX, Devil May Cry 5. Ich habe gerade den Boss gesehen und dann kommen die wirklich, Punkt 18 Uhr, Stecker gezogen, haben mir die Konsole ausgemacht und seitdem bin ich sauer. Seitdem bin ich sauer und deswegen habe ich es auch nicht gespielt, Micha. So, nämlich Devil May Cry 5, aber ich glaube, ich habe was verpasst.
Nee, das haben sie rausgezogen als Selbstschutz, damit du nicht, nein, also ernsthaft, also Devil May Cry 5, ich bin, das ist auch wieder so eine komische Situation, weil ich liebe so Hack'n'Slay und so Character-Action-Spiele, also sowas wie Bayonetta oder so, die finde ich ganz großartig, aber komischerweise habe ich Devil May Cry generell so relativ spät angefangen zu spielen, weil der Hauptcharakter und so diese ganze Welt drumherum mich damals so auf der PlayStation irgendwie nicht so hundertprozentig angesprochen haben. Der war, ist zwar ganz cool und ganz witziger Charakter, aber irgendwie nicht so der Typ Held, den man so jetzt unbedingt spielen wollte. Aber da habe ich jetzt über Jahre so meine Meinung ein bisschen verändert, weil da gab es ja irgendwie auch ein paar HD-Remakes, ein paar neue Auflagen und bin dann auch mit der Reihe so ein bisschen wärmer geworden. Und jetzt Devil May Cry 5 wurde dann aber von sehr, sehr vielen Menschen sehr heiß erwartet. Also ich glaube, so neben Resident Evil, eins der meist erwarteten Spiele dieses Jahr, auch wieder von Capcom.
Ja,
und
gutes
auch
Jahr.
Wieder hier. Ja. Ja, und auch wieder, also für die wirklich ein gutes Jahr. Und auch hier muss man wieder sagen, dass Capcom alle Erwartungen der Fans erfüllt hat. Mhm. Ich als etwas neu, also jemand, der jetzt nicht so tief in dieser Devil May Cry Lore und so weiter drinsteckt und sich jetzt auch nicht so intensiv damit auskennt, ich fand es sehr gut. Aber mich hat da eigentlich eher so gestört, dass man nicht so viel außerhalb der Hack'n'Slay-Action nicht so viel Watte drumherum hatte. Also es gab ja die Diskussion zu dem Devil May Cry Reboot, das kennt ihr bestimmt von Ninja Fury. Mhm. Da bei diesem Reboot hat mir immer sehr gut gefallen, dass die auch eine sehr viel Geschichte drumherum erzählt haben. Es gab auch viel in dieser Welt zu tun, es gab auch viel Interaktion damit, neben diesen ganzen Kampfarenen. Und auch bei Bayonetta und den ganzen anderen Spielen gibt es auch noch immer irgendwie eine Art von Inszenierung, die das Ganze auch so ein bisschen würzt und dann auch so die Welt ein bisschen weiter ausbaut. Und Devil May Cry 5 ist da sehr, sehr spartanisch. Also Devil May Cry 5 hat quasi nur ganz simple Kampfarenen. Da läufst du quasi von einer Kampfarene zur nächsten. Dazwischen gibt es einen uninteressanten Tunnel, wo du mal zwei Sachen irgendwie aufsammelst. Und das sieht zwar alles sehr schick aus, aber das Herzstück dieses Spiels ist halt einfach komplett die Brawling-Action, die man quasi in diesen Arenen erlebt. Aber das ist die beste, die es je gegeben hat. Das kann man gar nicht anders sagen. Also was die, und das ist auch etwas, was ich beim ersten Mal spielen nicht erkannt habe. Beim ersten Mal spielen habe ich gedacht, das macht Spaß. Und ich dachte, bin da so durch und wann war das Spiel vorbei und ich dachte, okay, war nett. Verstehe jetzt den ganzen Lobpreisungen nicht so ganz, aber war trotzdem ein gutes Spiel. Und dann bin ich online gegangen und habe mir Spiele angeguckt, die sich da so richtig in das Kampfsystem reingefuchst haben. Also die Kombos hintereinander gesetzt haben und die sich das irgendwie zurechtgelegt haben, wie man spielt und gekonnt zwischen Charakteren gewechselt haben und zwischen Waffen und so. Und hab Dinge gesehen, die habe ich nicht für möglich gehalten. Also wirklich die schwersten Gegner, die es in diesem Spiel gibt, minutenlang in der Luft, oder minutenlang ist übertrieben, aber wirklich sehr lange in der Luft gehalten werden, wo dann der Kombozähler ins Unendliche hochging. Das ist ein Spiel für Menschen, für Fingerakrobaten, die solche Character-Action-Spiele als Sport spielen. Und für die ist das die absolute Erfüllung. Und nachdem ich mir dann so ein paar Interviews durchgelesen habe, was der Chefentwickler auch sagt und so, wollten die auch nichts anderes machen. Die wollten halt quasi das ultimative Character-Action-Game machen. Das ist für Leute, die sowas gelegentlich spielen, die sehen das dann nicht. Die können das spielen und haben Spaß und sind dann zufrieden. Aber die Leute, die da so richtig reinsteigen, sich so richtig in Spielmechaniken reinfuchsen wollen und die so richtig Spaß daran haben, Strategien zu entwickeln und.
Du redest von Björn,
noch,
oder?
Ja, also so Menschen wie Björn, genau. Menschen
Leute
wie Björn,
wie Speckobst, genau. Ja.
Die lieben dieses Spiel auch. Also die sagen, das ist eins der Highlights dieses Jahr. Und ich bin vielleicht einfach nicht geil genug, um das so zu spielen. Das muss man auch einfach sagen. Also ich komme gut mit solchen Spielen zu. Ich spiele sowas auch unheimlich gerne und ich habe auch sonst eigentlich keine Probleme. Aber was man da auf YouTube sieht, ist unfassbar. Das sind aber auch Leute, für die ist das halt wirklich gemacht. Also mir persönlich hat so ein bisschen so die Inszenierung drum gefehlt. Das, was da war cool. Also es sind coole Figuren. Total, das finde ich, ist eins der beeindruckendsten Sachen. Wie diese Charaktere aussehen, das ist unfassbar krass. Also die haben bei Resident Evil 2 ja schon eine sehr gute Modernisierung der Figuren gemacht und die Figuren ja sehr menschlich gestaltet. Und dass man so einen übertriebenen Charakter wie Dante irgendwie so designen kann, dass der aussieht wie ein normaler Mensch, hätte ich irgendwie nicht erwartet. Und das haben sie wirklich gut hingekriegt. Also wenn man jetzt mit dem ganzen Action-Kram nichts anfangen kann, lohnt sich aber zumindest mal ein Blick auf ein Video oder zwei, um mal zu sehen, wie sie es technisch umgesetzt haben. Weil ich finde, da ist Capcom dieses Jahr auch wirklich stark. Und das finde ich toll. Also die nutzen diese Technik jetzt nicht nur, um überbordernde Action darzustellen, sondern du hast in diesen Zwischensequenzen plötzlich Charaktere, mit denen man was anfangen kann, weil die so animiert sind und weil die Gesichtsausdrücke haben, wo du siehst, okay, da ist tatsächlich eine Emotion hinter. Und das finde ich schon einen technischen Fortschritt. Ich bin super gespannt, was sie mit dieser Technik machen und welches nächste Spiel die da nehmen und nochmal modernisieren. Weil wenn die jetzt so weitermachen, mein persönlicher Wunsch wäre Lost Planet 4. Aber wollen wir mal sehen. Also vielleicht kommt da nächstes Jahr noch so ein Brecher von Capcom.
Ja. Gloria, wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass du Trüberbrook noch auf deiner Liste hattest an Spielen, die du unbedingt nachholen willst. Und ja, da muss ich dich leider ein bisschen die Vorfreude nehmen. Trüberbrook hat zwar den als bestes deutsches Spiel auch beim Computerspielpreis gewonnen und so weiter. Verstehen kann ich es allerdings nicht. Man muss auch dazu sagen, zum Zeitpunkt der Nominierung oder der Verleihung war das Spiel noch gar nicht fertig. Das war eine Vorabversion. Und ich kann auch verstehen, dass man dieses Spiel auf den ersten Blick total liebt und gut findet. So ging es mir nämlich auch. Allein das Intro ist halt wie so die Augsburger Puppenkiste. Ja, da fährt so ein Truck so in Stop-Motion-Animation dann da den Berg hoch und dann sieht man die Charaktere und die sind so richtig schön plastisch und diese ganze Welt sieht so fantastisch aus, weil das Besondere war ja, dass die Bild- und Tonfabrik, die auch Böhmermann und so produzieren, dieses Spiel wirklich 1:1 nachgebaut haben. Also sie haben diese Kulissen original gebaut, so in so großen Puppen, und haben dann eben diese Kulissen mit Fotogrammetrie abgescannt. Ja, also die haben diese Kulissen dann fotografiert, eingescannt und halt als 3D-Objekte dann wirklich auch so gehabt, dass sie da drin Kamerafahrten machen konnten. Also total die geile Technik. Technisch über alle Maße beeindruckend. Sie arbeiten dann auch ganz viel eben damit, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist wie Stop-Motion. Die Figuren sind aber dann eben schon computeranimiert, aber sie machen eben den Eindruck, als wäre das ganze Spiel mit Stop-Motion-Technik entstanden. Super gutes Art-Design. Also Hut ab vor diesem Look. Problem ist nur, das Spiel macht keinen Spaß. Es will halt einfach, sie haben sich da so viel in diese Technik investiert. Es hat charmante Charaktere, aber es ist halt ein klassisches Point-and-Click-Adventure und es macht viele Dinge halt nicht gut. Es hat keine guten Rätsel. Es hat tolle Sprecher, Nora Tschirner zum Beispiel spricht eine der Figuren und so weiter, also wirklich liebenswert und man will dieses Spiel über alles lieben und dann ist es aber einfach so hanebüchen, also die Rätsel machen keinen Sinn, man klickt sich da durch das Inventarmanagement durch, macht total viel Fehler und dann im Endeffekt ist es dann doch eigentlich eine relativ enttäuschende, sehr kurze Geschichte, die nicht so wirklich das rausholt aus dem Potenzial, was man da sieht, ja, also man hätte da sehr viel mehr draus machen können und einer unserer Hauptkritikpunkte im Cast war, es ist halt ein Spiel aus Deutschland. Trüberbrook soll auch so eine ganz typische deutsche Dorfatmosphäre haben und das haben sie überhaupt nicht geschafft einzufangen. Also man fühlt sich nie irgendwie, auch wenn man das als mit in Deutschland aufgewachsen ist, dann hat man ja sehr viel, was man dann mit solchen Dorfbesuchen verbindet. Ja, jeder kennt es irgendwie, also dieses Gefühl, in die Heimat zurückzufahren, an Weihnachten zu den Eltern und da genervt auch zu sein, wenn man irgendwie jetzt als Stadtmensch lebt. So diese Sachen, da hätte man so viel einbauen können. Und das hätte ich der Bild- und Tonfabrik auch zugetraut. Und das kommt überhaupt nicht rüber. Der Trüberbrook fühlt sich zu keinem Zeitpunkt an wie so ein Dorfbesuch, den man vielleicht schon mal erlebt hat. Total schade. Also leider für mich einer der Enttäuschungen des Jahres. Ja.
Ich finde das faszinierend, weil ich meine, Trüberbrook hat ja wirklich viel Liebe und sehr auch viel Lob kassiert, dass du da jetzt hier mit einer Sondermeinung herkommst und sagst, naja, sieht ja geil aus, aber nicht so arg viel dahinter, finde ich faszinierend. Ich meine, allein schon deswegen würde ich mir das wahrscheinlich nochmal angucken, wenn ich mal sehr viel Zeit habe. Irgendwann, so 2050, keine Ahnung. Ja, nee, aber leider, das erstaunt mich einfach, weil ich dachte mir so, hey, das muss ja ein mega geiles Spiel sein, wenn irgendwie alle Leute das so total loben.
Ich glaube, es hat ziemlich polarisiert. Es gibt ja, wie du sagst, Leute, die es total gut finden. Für mich war es nichts, also mich hat es eher enttäuscht. Keine Enttäuschung für dich war aber, glaube ich, The Division 2. Ich hatte das auch bei Micha schon, das war auch in unserer Community Top 10 relativ weit oben, auch völlig verständlich. Ich habe nur die ersten paar Stunden so reingeschaut und war aber auch total begeistert. Mich hat es dann eigentlich nur verloren, weil ich halt wieder den nächsten und den nächsten und den nächsten Podcast machen muss und ich konnte nicht eine Woche lang nur über The Division 2 reden.
Ja klar, logisch.
Auch wenn ich das gerne gemacht hätte, aber für mich, glaube ich, das Service Game des Jahres.
Jein, also Service Game.
Ja, ist es doch.
Bei Service Game, ja schon, es ist ja als Service Game geplant, aber dadurch, dass es eben ein Service Game ist, erwartet man ja auch eine gewisse Form von Service. Mhm. Sagt ja der Name schon. Und gerade beim Service sind sie halt ein bisschen hinterher. Sie haben nachgeliefert, ja. Und das Grundpaket von Division 2 ist ja wirklich super geil. Du hast diese Kampagne, bei der man zuerst dann so der Agent ist, der versucht, in der schönen Umgebung erstmal verschiedene Siedlungen zu retten und aufzubauen, was ich super geil finde.
Ja, jede Mechanik ist wirklich cool. Ja.
Fügt ja jeder Siedlung dann noch etwas hinzu. Sei es mal hier so ein Typen, der einen Bienenstock betreut oder ein paar Videospiele und Konsolen.
Die Kinderecke, total gut.
Ja, oh, das ist so super gemacht. Und dann, wenn man mit der ganzen Story durch ist, kommt nochmal so ein richtiger knallharter Hieb in den Nacken und sagt dir, ja, übrigens, ne, was du jetzt gemacht hast, ja, ist jetzt erstmal weg. Jetzt darfst du nochmal von vorn im Grunde anfangen, weil da kommen die nächsten Gegner, die dann die ganze Stadt einnehmen möchten und mal ordentlich alles für sich haben wollen, die dann mit einer deutlich herausfordernden Technik aufwarten. Das ist ja noch das richtig Geile. Man spielt sehr, sehr viele der bisherigen Missionen einfach nochmal, aber mit anderen Gegnern. Und die haben dann andere Technik, die verhalten sich im Spiel auch deutlich intelligenter. Die nutzen dann zum guten Teil auch Techniken, die du selbst benutzt als Agent. Also zum Beispiel explodierende Flugdrohnen und so ein Scheiß. Man denkt sich selber, hey, geil, dass ich sowas habe, die Gegner aber nicht. Ja, dann kommen dann diese Gegner, die freundlichen Black Tusks und sagen, übrigens, wir haben das auch. Und boom.
Da haben sie wirklich dazugelernt im Vergleich.
Ja,
da haben sie wirklich dazugelernt im Vergleich zum ersten, weil das war ja irgendwann nur noch wirklich repetitiver Grind. Und das ist bei The Division 2 wirklich besser, finde ich
auch. Das ist super herausfordernd. Und allein dadurch, also ich bin ja mit einer festen Gruppe unterwegs gewesen. Wir haben am Schluss dann, als wir dann alle auf Weltrang 5 waren, wenn wir versucht haben, vom Weißen Haus aus einfach nur zu einem bestimmten Ort durch die Stadt zu laufen, ohne uns zu teleportieren. Wir sind an dem Abend eigentlich da nicht angekommen, weil zwischendrin passiert so viel auf der Karte. Ja. Hier mal ein Event, da mal ein Event und dann kommt eine Eskorte, die du begleiten sollst. Und hier sind dann irgendwelche Ressourcensucher des Gegners, die man auftreiben kann. oh, und da geht's in den Untergrund und da könnte man auch noch was entdecken. Also es ist absolut unmöglich, einen ganz klaren Weg zu laufen und zu sagen, hey, wir laufen jetzt mal so die 10 Minuten von X nach Y, weil man kommt einfach nicht an. Es ist so viel. Und das ist was ich an Division 2 einfach super geil finde, wenn du mal nur ein bisschen Zeit verbringen möchtest, es gibt genug zu tun. Das Problem daran ist, wenn man mal eine bestimmte Menge Zeit in diesem Spiel verbracht hat, wenn man die ganzen Ecken schon gesehen hat, wenn man irgendwie zigmal durch die verschiedenen Hochburgen durchgegangen ist, ja, dann denkt man sich so, könnte jetzt mal was Neues kommen.
Ja, aber dann hat man aber auch schon 100 Stunden gespielt, oder nicht?
Also dann hat man schon die 100 Stunden gespielt, vielleicht auch schon ein bisschen Geld reingesetzt für so einen Season Pass und so weiter. Mhm. Aber dass dann da was Neues kommt, das dauert einfach. Also da haben sie zwar auch ihre schöne Roadmap gehabt, aber sie sind hinterher. Und die Community-Events, die sie bisher hatten, da ging es ja meistens dann darum, eine bestimmte Menge an Leveln zu machen, mehr oder minder, weil du pro Level dann einen Schlüssel für so eine Kiste gekriegt hast mit saisonalem Zeug. Also im Sommer gab es zum Beispiel so ein Event, wo man dann Sommerklamotten haben konnte, so Beachwear, was viele Leute ziemlich scheiße fanden, weil sie gesagt haben, hey, so Division 2, das ist ja so Military, bla bla bla, warum soll ich da plötzlich im Bermuda-Hemd rumlaufen? Ich persönlich fand das sehr witzig, mein Charakter hat das immer noch an. Also wenn euch irgendwann mal im Spiel so eine Irre begegnet mit einem absolut quietschbunten Bermuda-Hemd, das bin dann wahrscheinlich ich. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, okay, das mit den Keys hätten sie etwas schöner gestalten können, weil im Vergleich, ich spiele das ja zum Beispiel mit meiner besseren Hälfte, der hat da sehr viel Glück. Bei jedem Level-Up in Anführungszeichen hat der fast so eine Kiste abstauben können. Ich hatte irgendwie so ein Drittel davon. Und wenn man sich sagt, okay, ich möchte eigentlich fertige Sets haben, dann bleibt einem irgendwann nichts mehr anderes übrig, als Geld zu investieren, damit man die restlichen Sachen auch noch bekommt. Das ist halt diese übliche, wir möchten halt ein bisschen Geld mit dem Spiel verdienen, extra Spirale, ja. Klar, die macht jetzt nicht den Megaspaß, gehört dazu. Verstehe ich bei einem Service-Game, weil ich meine, ich habe einmal Geld dafür bezahlt und konnte super lange damit spielen.
Wie ist denn da gerade so die Stimmung der Community? Also da gab es doch dann diese Ankündigung, dass diese Verbindung auch zu The Division 1 kommt mit dem New York DLC und so.
Also darauf freuen sich viele Leute, soweit ich es mitgekriegt habe. Das soll dann irgendwann demnächst dann sein, nächste Kapitel, dass man tatsächlich nach New York zurückkehren kann.
Das
sie
hab
haben
ich Bock
jetzt
drauf,
auch neulich. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Sie haben neulich nachgeliefert, dass man ins Pentagon rein kann. Davor gab es dann ein richtig geiles Zoo-Level und was war's? So die Entsprechung der Ferienresidenz des Präsidenten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Ding heißt hier im
Realen. Der Golfclub von Trump.
Nein, ach. Nee, das ist irgend so ein Camp irgendwo. Ach, meine Güte, Allgemeinbildung, grauenhaft. Auf jeden Fall, das haben sie dann auch relativ gut in The Division 2 umgesetzt. Da stürmst du dann diese Residenz, um einen fiesen Verräter aufzutreiben. Supergeil. Also gerade das Zoo-Level hat mir ultramäßig Spaß gemacht, vor allem, weil man irgendwann dann in einem Krokodilkäfig drin steht und da dann nicht nur Gegner sind, sondern eben auch Krokodile. Und die Krokodile sind echt scheiße drauf, weil man sie in ihrem schönen Gebiet total nervt. Und es ist ein super heißes Gefecht mit den Gegnern und so weiter. Es ist echt gut gemacht. Cool. Mich hat Division 2 an vielen Stellen unglaublich viel überrascht und positiv überrascht. Zum Beispiel diese ganzen Kämpfereien in den Museen. Man läuft durch die Museen, kann sich eigentlich die ganzen Exponate angucken.
Das ist
und
super,
dazu ja. die Erklärungen an den Wänden oder Schautafeln und was auch immer. Und dann werden diese Räume plötzlich der Schauplatz von echt fiesen Gefechten.
Ja,
wahnsinnig
also
gut.
Mir ist es total in Erinnerung geblieben, man läuft durch das amerikanische Museum und dann auf einmal ist ein Gefecht, wo man gerade an der Stelle ist, wo über den Vietnamkrieg geredet wird. Und dann hört man immer der Hubschrauber, der über einem herfliegt, weil halt ein Lautsprecher im Museum hängt, der dieses Szenario abbildet. Und dann auf einmal fühlt man sich halt auf einmal, als wäre man fast in einem Vietnam-Gefecht.
Das
aber
ist wirklich
im Setting
wie
von
Apocalypse
The Division.
Now.
Ja, großartig.
Vor allem, du hast dann so eine Verteidigungsstellung mit einem Maschinengewehr mit Sandsäcken vorne dran und diesem Modellhubschrauber hinten dran und du hörst dann die ganze Zeit dieses Geknatter und dann fließen die Gegner auf dich zu und denkst du so, oh Scheiße.
Und du siehst aber trotzdem so die Pappaufsteller noch und so. Das ist also von der Inszenierung
ist
The Division 2 wirklich großartig geworden. Ja.
Es lohnt sich. Also wenn man jetzt mit diesem Spiel anfängt und eine feste Gruppe hat, dann lohnt sich das wirklich, das wirklich von Anfang bis Ende durchzuspielen und auch alles als Gruppe zu erleben. Also für ein Team mit 4 Mann ist das ein super, super tolles Spiel. Jetzt müsste einfach das Tempo wieder ein bisschen anziehen, was neue Inhalte angeht.
Für die Leute, die es halt schon durch haben, genau.
Ja, und das sind halt einfach viele. Es gibt etwa nach einem Jahr einfach genügend Leute, die schon alles durch haben. Und wenn ich mir überlege, wie viel manche Leute in meinem Team dieses Spiel gespielt haben, da bin ich die Person, die es am wenigsten eigentlich gespielt hat. Und die sagen sich dann halt auch, naja, was kann ich denn jetzt hier noch erreichen? Ich habe meine beste Ausrüstung, ich habe alles gesehen, ja, und nu? Zum 10. Mal dasselbe ist auch irgendwie unwitzig.
Ja. Gut, dann hoffen wir, dass das so weitergeht und dass Anthem 2 vielleicht das wird, was The Division 2 auch geschafft hat, nämlich ein gutes Spiel zu werden. Und mir wird gerade noch so ein Zettel reingereicht. Ich soll noch sagen, The Division 2 hat den Award gewonnen für das unpolitischste Spiel des Jahres. Selbst Yoshi's Crafted World hatte mehr politische Position als The Division 2. Ja? Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Ubisoft für das unpolitischste Spiel des Jahres. Ja. So, Sekiro Shadows Die Twice müssen wir natürlich unbedingt noch erwähnen. Im März für viele das Highlight des Jahres, hat so ein bisschen polarisiert auch. Manche sind so gar nicht mit warm geworden, vor allem Leute, die From-Software-Spiele bisher mochten. Manche haben gesagt, ich komme mit dem neuen Kampfsystem gar nicht klar. Wieder andere fanden das total super. Ich bin da recht unvoreingenommen rangegangen. Ich mochte das Setting. Ich finde dieses sehr auf den Schwertkampf fokussierte und weniger da ständig zwischen den Waffen-Builds und sowas zu wechseln, fand ich total reizvoll. Und mir hat Sekiro auch total gut gefallen. Es geht so ein bisschen in eine andere Richtung von den bisherigen From-Software-Spielen. Es ist trotzdem noch so, dass du natürlich irgendwie auch, wenn du stirbst, Sachen verlierst und so weiter und du dann wieder hingehen kannst und es wieder aufheben kannst. Aber sie haben so eine neue Mechanik drin, dass du immer, wenn du den nächsten Threshold, also die nächste Schwelle zum nächsten Level quasi schon erreicht hast, dann kannst du nur wieder bis zu dem Punkt zurückfallen. Ja, also du sammelst wie so kleine Vasen sozusagen, die sich so füllen und immer wenn eine Vase voll ist, dann verlierst du diese Erfahrungspunkte nicht mehr und kannst dann trotzdem immer wieder versuchen, diesen nächsten Gegner zu knacken. Und wenn du stirbst, dann verlierst du immer nur, glaube ich, die Hälfte von dem, was bis zur letzten Stufe geht, wenn ihr mir folgen könnt. Und du verlierst nicht so komplett alles. Das heißt, man kann ein bisschen besser mit diesem Risk-Reward-Prinzip bei From-Software-Spielen arbeiten, kann immer sagen, ich grinde jetzt noch ein paar kleine einfache Gegner, bis ich wieder diese nächste Schwelle erreicht habe und dann kann ich gefahrenlos zu dem Brückengegner, der dann besonders knackig ist oder so. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil man dann einfach nicht so arg diesen Frustlevel hat, ja. Und natürlich das Gameplay.
Man traut sich ja auch mehr dann.
Ja, ja,
eben. Also wenn genau du weißt, du fällst jetzt nicht auf Anfang zurück, wenn du mal irgendeinen Gegner findest, der irgendwie ein bisschen arg stark ist für dich, sondern man sitzt halt an einem sozusagen Safe Point wieder und kann von dort aus weitergehen. Also das wäre sonst was würde mich an so einem Spiel total frustrieren.
Ja, und das ist hier wirklich sehr
zugänglich. Ich laufe mal dem falschen Gegner entgegen, zack, bam, nee. Ah. Ja.
Es hat natürlich trotzdem alles, was auch von so einem From-Software-Spiel erwartet würde. Es hat ganz viele optionale Bosse. Das hat mich dann so ein bisschen genervt, dass man das nicht so richtig wusste. Also ich habe mich dann einmal ewig aufgerieben an so einem Höhlengegner und dann dort gemerkt, nachdem ich auf YouTube nachgeschaut habe, dass ich diesen Gegner noch gar nicht schaffen kann, weil der so Giftgas ausströmt und ich natürlich erst halt irgendwann in Stunde 38 irgendwas finde, was dieses Giftgas irgendwie mir keinen Schaden macht, ja. Und ich dachte halt einfach nur, ich bin zu schlecht. Also natürlich kann man irgendwie immer alle Gegner schaffen mit irgendwie möglichst viel Skill und so, aber das war an der Stelle einfach Quatsch, den schon mitzunehmen. Aber ich dachte halt, das ist der normale Weg, da geht's halt weiter. Es ist ja im Endeffekt dann doch eigentlich schlauchig, aber du hast halt immer wieder so Seitenarme, wo es dann so optionale Gegner gibt. Und sowas hätte ich mir gewünscht, dass sie das ein bisschen zugänglicher gemacht hätten, dass man irgendwie klar erkennt, ist das jetzt der nächste Hauptboss oder ist es irgendwie nur ein Nebenboss. Da hat es mich ein bisschen gefrustet. Was auch eine ganz andere Spielmechanik ist, dass du sehr auf Parry, also auf Parieren dich trainieren musst. Also Sekiro arbeitet sehr stark damit, dass du halt mit deinem Schwert im genau richtigen Moment den Gegner quasi aus seinem Stand wirfst, dass der dann halt quasi ins Straucheln gerät. Und wenn du das ein paar Mal schaffst, dann kannst du quasi so einen Finishing-Move ansetzen. Und für Leute, die halt so diese klassische Blocken, große Schilder oder Wegrollen-Mechanik gewohnt sind, die mussten sich da, glaube ich, ein bisschen umstellen. Also damit muss man klarkommen, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das wirklich ein fantastisches Actionspiel. Sekiro.
Bam. Es ist sehr gut. Ja. Ich überlege nur gerade, was man da noch ergänzen kann. Ich glaube, was dem Spiel irgendwie nicht ganz so gut getan hat, war die ganze Diskussion, die dann parallel drumherum lief, um den Schwierigkeitsgrad. Mhm. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl,
dass das Spiel dazu ja auch so einen Podcast. Mhm.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das Spiel da sehr, sehr in den Hintergrund irgendwie natürlich auch geraten.
Ja, aber da ist FromSoftware auch immer ein bisschen selber schuld. Das machen sie sich halt selbst immer, diese Diskussion.
Ja. Also ich finde, da hätte man durchaus jetzt einen Einfachmodus auch für andere Spieler reinbauen können. Es hätte dem Spiel jetzt irgendwie nicht geschadet, glaube ich, ne? Wenn man da jetzt irgendwie sowas gemacht hat. Nicht.
Dann hätten es Weichkekse also, wie ich auch spielen können.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn die das nicht wollen, ich weiß nicht. Also
ja, der hat ein gutes Recht, aber es ist halt trotzdem ausgrenzend. Ja.
Ja. Also das ist halt, ich habe keine Ahnung. Also mir persönlich ich habe diese Aufregung irgendwie nicht verstanden. Mhm. Ich versuche das jetzt gerade noch so zusammenzukriegen, aber da war ich gerade in Japan, als das war, ne? Und ich sitze da in meinem Hotelzimmer. Ich denke so, oh, was geht eigentlich in Deutschland? Und habe da mal Twitter aufgemacht und da war die ganze Diskussion um Sekiro. Es ging so hart ab und ich habe irgendwie gar nicht so richtig verstanden, was jetzt das Problem ist. Ich meine, das ist nicht das erste schwere Spiel, das rauskommt.
Nee, natürlich nicht.
Ich meine, das ist natürlich immer doof. Zugänglichkeit soll ja auch immer sein. Finde ich auch cooler, wenn ein Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade anbietet, damit man sich das halt aussuchen kann, wie man spielen möchte. Ich finde es vor allen Dingen auch sehr gut, wenn ein Spiel das während des Spiels auch anbietet, also wenn man so ins Optionsmenü gehen kann, dann aussuchen kann. Weil es gibt halt, also echt, klar gibt es Leute, die sich damit Bauchpinseln und sagen, ja, ich habe das Spiel auf einen schweren Schwierigkeitsgrad geschafft. Und das ist auch okay. Aber ich fand das, was komisch an der Diskussion war, dass die das Gefühl hatten, dass denen dann was weggenommen werden würde, wenn Sekiro so einen Easy-Modus hätte.
Das war der Hauptpunkt der Diskussion, ja, genau.
Ja, also warum? Also wollen die irgendwie so eine Art Elite sein? Geht es darum, sich beweisen zu müssen bei so einem fucking Computerspiel? Ich meine, so ein Spiel soll in erster Linie Spaß machen und ist doch cool, wenn so ein Spiel mehr Leuten Spaß macht. Und man mit mehr Leuten drüber reden kann. Also wenn ein Spiel sich ganz einzig und allein nur durch den Schwierigkeitsgrad definiert, dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen traurig. Und das finde ich dann wiederum, um den Kreis zu schließen, ein bisschen schade bei Sekiro. Weil Sekiro hat einfach eine saucoole Welt. Mhm. Also es ist so, wenn man Nioh mochte, Nioh war auch schon richtig cool, dann wird einem Sekiro halt auch gefallen, weil es diese coole asiatische Dark-Fantasy-Welt ist, die sich jetzt nicht akkurat an irgendeine Zeitepoche hält, sondern jetzt irgendwie schon so ein bisschen mischt und auch Fantasy-Elemente ganz viele drin hat.
Ganz viel sogar, ja.
Ja, ja. Und das ist total spannend. Und ich finde, der Schwierigkeitsgrad alleine darf nicht der ausschlaggebende Punkt für ein Spiel sein. Er darf ein Aspekt für dramaturgisches Element sein, so wie, dass man natürlich sagt, dass so ein Resident Evil eine gewisse Schwierigkeit haben soll, um als Horrorspiel zu funktionieren, weil wenn es zu einfach wäre, hat man auch einfach keine Angst mehr vor den Gegnern. Aber dann muss das Spiel auch wirklich nach dem 10., 20. gescheiterten Versuch auch einfach anbieten, zu sagen, hör zu, willst du vielleicht irgendwie einen einfachen Modus mit etwas, ein bisschen mehr Munition oder so haben. Also, dass es dir zumindest das irgendwie anbietet, so. Also, es gibt ein Für und Wider für Schwierigkeitsgrade, aber ich habe irgendwie diese toxische Diskussion drumherum überhaupt nicht verstanden. Es wurde irgendwann auch eklig. Also, je weiter ich mit Twitter gescrollt bin, irgendwann habe ich halt auch zugemacht.
Ja, welcome to Twitter.
Irgendwann habe ich auch einfach dann meinen Kaffee weiter getrunken.
Könnt ihr ausführlich noch hören, da haben wir beide drüber gepodcastet. Hatten wir eine eigene Folge zu dem Thema Schwierigkeitsgraden, Ausgrenzen und eben
mehr Liebe für Weichkekse. Genau.
Was ich noch kurz sagen wollte, was ich sehr cool finde, ist, From Software hat ja früher die Tenchu-Reihe gemacht, wusstet ihr das? Und Sekiro fühlt sich echt total krass wie Tenchu an einigen Stellen an. Gerade diese Stealth-Kills, wo man den Gegnern so in den Hals sticht und so, das ist original, das Tenchu-Feeling. Fand ich sehr schön, dass es in einem modernen Spiel so in der Form wieder rüberkam.
Ja. Auf jeden Fall ein Highlight des Jahres, so oder so. Mhm. Ich finde, es war ein ganz gutes Quartal. März war sonst eigentlich nichts mehr groß. Anfang. Yoshi's Crafted World hat mich so ein bisschen.
Dawn of Man war cool.
Dawn of Man war okay, hat mir auch Spaß gemacht, hatten wir auch eine eigene Folge
zu. Wie, Yoshi war aber cool.
Ja, aber es war zu einfach. den Spieß wieder umzudrehen.
Yoshi fand ich super. Das hat mir total viel Spaß gemacht.
Das ist mir das Gesicht eingeschlafen bei dem Spiel. Ich habe mich ja echt drauf gefreut, aber ich fand es einfach nur schnarchig.
Ja, ich fand das richtig cool. Das war sehr süß und sehr, sehr. Das ist ja pappig.
Ich hätte gerne Tropico 6 noch gespielt, Gloria. Dann kam aber schon Anno direkt einen Monat später und irgendwie ging Tropico bei mir unter, leider.
Deswegen ist bei mir Tropico auch untergegangen, weil wir hatten zu der Zeit dann schon das Sonderheft vorbereitet, genauer gesagt, da dann schon, was weiß ich, wie viel gespielt. Ich hatte einfach keine Zeit. Das ist auch wieder auf meiner, ja, wenn du mal Zeit hast, spielst du das.
Tropico, diese Diktator-Simulation.
Ja, genau.
Ja.
Das lustige Aufbauspiel. Ja.
Genau, sie hatten es bei Tropico 6 auch geschafft, die Reihe etwas zu entstauben und etwas zu organisieren. Und es gab jetzt auch einen neuen Entwickler, einen Publisher, soweit ich das verstanden habe. Also sie haben es schon geschafft, daraus wieder was Brauchbares zu machen, nachdem die vorherigen halt mal so waren. Und wenn man wirklich der Tropico Diktator-Simulator-Fan war, findet man da eigentlich auch wieder ein paar coole Sachen. Und ich habe den Test gelesen und dachte mir so, ah, warum habe ich jetzt keine Zeit? Warum?
Ja, das ärgert mich auch. Ich war da auch schon
das ist das auch so unpolitisch wie
es ist, in The Division? Es ist ironisch, deswegen ist es dadurch
was,
eben,
Politik angeht.
Du klaust dann halt auch mal die Freiheitsstatue und ärgerst andere Diktatoren und so. Total witzig.
Na gut.
Wobei ich glaube, die früheren Teile, gerade so der erste oder zweite, die waren halt noch sehr viel bösartiger, was eben das Funktionieren und das auf die Schippe nehmen von Diktaturen angeht. Also inzwischen ist das auch ein bisschen weichgespülter als früher, aber es ist zumindest noch ein Thema, das man findet.
Absolut. Ja. Geht ja auch gar nicht anders, wenn du einen Diktator spielst.
Ja, klar. Ich meine, bei Division 2 ist die Politik, die da drin vorkommt und alle Konflikte nun mal weltimmanent. Das hat mit der heutigen Welt nicht viel zu tun. Deswegen unpolitisch. Ich meine, es gibt da natürlich politische Fraktionen, die sich da gegenseitig behaken und du kriegst auch ganz schnell mit, warum und wer und es gibt Intrigen, blablub, aber es ist halt keine Aussage zur aktuellen Politik. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Da hätten sie eine super Gelegenheit gehabt.
Division 2 arbeitet halt auch vom Werbebudget, hat es halt ganz stark mit so polarisierenden Sachen gearbeitet. Ja? Also politische aktuelle Themen, gerade auch die politische Situation in den USA. Ich meine, du fängst damit an, dass das Weiße Haus besetzt ist, ja, so und zum Militärheadquarter wird und. Also man hätte da so viel Position auch beziehen können, aber das gleiche Thema hatten wir ja auch schon bei Far Cry 5 zum Beispiel mit Militarisierung von abgekapselten Kleincommunities und so weiter. Also da ist so viel Potenzial immer bei Ubisoft und dann wird es halt doch einfach nur für Spielmechanik eingesetzt. Das finde ich halt so schade.
Ja, da wäre
von der Atombomben-Glückseligkeit in Far Cry New Dawn will ich jetzt auch gar nicht anfangen. Das ist auch wieder so ein Thema. Also Ubisoft hat immer ein Händchen 76. für.
Wobei man sagen muss, Fallout, das Fallout-Franchise ist viel politischer als viele, viele andere. Ja. Also da sieht man, da kriegt man unglaublich viel über politische Mechanismen präsentiert.
Ja klar, weil es ja auch eine Persiflage genau über den Kalten Krieg und so war. Ja. Na. Gut, das war's mit unserem Quartal 1. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Gloria, für deine Zeit und deine
Sehr
Eindrücke.
Gerne.
Und wir machen fröhlich weiter morgen mit dem Quartal 2. April, Mai, Juni, da waren Sachen dabei wie Days Gone, Anno, Mortal Kombat und so weiter. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder und gehabt es wohl. Schönen Tag noch. Tschüss, Gloria.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Und an der Stelle noch der kurze Hinweis für euch. Wir brauchen eure Unterstützung, damit wir auch nächstes Jahr fleißig podcasten können. steadyhq.com/insertmoin. Da findet ihr unsere Crowdfunding-Kampagne. Und mein großer Wunsch wäre, dass wir es dieses Jahr noch über die Tausender-Grenze schaffen. Wir sind jetzt bei 934 Euro Support auf der Steady-Seite. Und wenn wir da die 1000 noch knacken, dann kann ich beruhigt in die Weihnachtsferien und mich auf nächstes Jahr freuen. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn euch der Podcast gefällt und euch begleitet. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr Zugriff auf alle Folgen. Dann habt ihr auch über die nächsten 2 Wochen genügend Material, um dort noch Sachen nachzuhören aus 2019. Natürlich auch ganz viel von den Themen, die wir hier heute angesprochen haben und die nächsten Tage ansprechen werden. Vielen lieben Dank, falls ihr uns unterstützt und bis morgen. Tschüss. steadyhq.com/insertmoin